Gemeinsam sechs Verse betrachten aus dem Psalm 104. Die ersten sechs Verse aus Psalm 104. Dort heißt es: Preise den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß. Mit Majestät und Pracht bist du bekleidet. Du, der in Licht sich hüllt wie in ein Gewand, der den Himmel ausspannt gleich einer Zeltdecke, der seine Obergemächer errichtet in den Wassern, der Wolken macht zu seinen Wagen, der einherzieht auf den Flügeln des Windes, der Winde zu seinen Boten macht, Feuer und Lohe zu seinen Dienern. Er hat die Erde gegründet auf ihren Grundfesten. Sie wird nicht wanken, immer und ewig. Die Flut bedeckte sie wie ein Kleid, das Wasser stand über den Bergen. Wir wollen gemeinsam etwas nachdenken über Gottes Schöpfung oder eigentlich über Gott, den Schöpfer. Wenn man die früheren Christen gefragt hat, an welchen Gott glaubt ihr denn? Warum ist er nicht wie Zeus oder warum ist er nicht wie, bei Allah ist das vielleicht so ähnlich an der Stelle. Aber was würden Christen sagen? Die ersten Christen hätten geantwortet auf die Frage, an welchen Gott sie glauben. Dann hätten sie geantwortet: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, des Schöpfers Himmels und der Erde. Und damit hat man drei Aspekte ausgedrückt, mit denen der christliche Glaube steht oder fällt. Genauer, dass Gott alles, was sieht, erschaffen ist, also dass er Vater zu seiner Schöpfung ist, dass er eine väterliche Fürsorge hat und dass er eine souveräne Kontrolle über die Schöpfung hat und dass er eben allmächtiger Schöpfer ist, also nicht Teil der Schöpfung ist. Und eigentlich ist das so einfach, dass das jeder weiß. Wer hat alles erschaffen? Natürlich Gott. Und viele Bibeltexte sprechen davon. Zum Beispiel Hebräer 1, Vers 2, wo es heißt, Jesus trägt alle Dinge durch die Macht seiner Worte. Beachten wir, wie hier diese drei Elemente oder diese zwei vielleicht ausgedrückt werden. Die väterliche Fürsorge und die allmächtige Kontrolle über die Schöpfung. Oder Psalm 19, Vers 1, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Spricht auch von der Beziehung, von der Schöpfung zum Schöpfer, nämlich der Schöpfer braucht die Schöpfung nicht, ist unabhängig, ist frei von ihr, aber die Schöpfung ist abhängig. Und so auch unser ganzer Psalm 104, der trägt in meiner Bibel die Überschrift Lob des Schöpfers und sehr treffend und bezeugt es eben, dass man nicht von Gott sprechen kann, ohne einen dieser zwei Aspekte zu vernachlässigen, also in Bezug auf die Schöpfung, entweder die väterliche Fürsorge, manchmal oder seine allmächtige Kontrolle über die Schöpfung. Manchmal redet man von Gott so, als wäre er von der Schöpfung abhängig und nicht die Schöpfung von ihm. Mir ist aufgefallen, als Paulus in Athen missioniert, wird genau diese Frage diskutiert. Und Paulus sagt ihnen, der Gott, der die Erdwelt gemacht hat und alles, was darin ist, er der Herr des Himmels und der Erde, wird nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allem Leben und Odem und alles gibt. Paulus sagt, die Schöpfung ist abhängig von Gott, nicht Gott abhängig von der Schöpfung. Oder man vernachlässigt, dass Gott fürsorglich ist zu seiner eigenen Schöpfung. Als hätte Gott einmal einen Startknopf gedrückt und nun verhält sich alles, die ganze Schöpfung autonom, spielt so von sich ab wie so ein Computerprogramm, unabhängig von Gott nach Regeln von zum Beispiel Naturgesetzen. Dann würde Christus entgegnen, Lukas 12, 6, verkauft man nicht 5 Sperlinge für 2 Groschen, sind Sperlinge beinahe nichts wert und dennoch ist vor Gott nicht einer von ihnen vergessen. Und heute, denke ich, wenn wir in Bezug angesichts dieser Theorie, die einfach allgegenwärtig ist, die Theorie der Evolutionstheorie, sind wir schon so gewohnt, dass jemand, der nicht gläubig ist, einfach von einer zufälligen Entwicklung der Welt ausgeht. Das ist so, wie selbstverständlich nimmt man das hin. Und nach diesem Modell entwickelte sich alles durch einen gigantischen Zufall seit vielen Milliarden Jahren. Zuerst die Materie, dann die Struktur des Universums, irgendwann Wasser, Erde, Stein, Sand, Moleküle, dann kriecht das Leben aus dem Wasser und es entwickeln sich die verschiedenen Tierarten und Pflanzenarten. Und das Modell ist so beharrlich und wird so selbstverständlich vertreten, dass mir persönlich aufgefallen ist, man verwundert sich gar nicht darüber. Also ich erwarte eigentlich gar nicht anderes, wenn ich einem Menschen begegne und er sagt, ich bin kein Christ. Eben, wenn er ein Muslim ist, ist es auch anders, aber wenn er kein Christ ist, dann geht man davon aus, er glaubt, dass die Welt von einer chaotischen Entwicklung der Welt, also da ist kein Schöpfer, der fürsorglich ist und da ist es auch keine allmächtige Kontrolle. Beide Dinge werden angegriffen. Und manchmal ist es ja auch für uns Christen verlockend oder könnte es verlockend werden, dass man sich denkt, könnte es nicht sein, dass auch Gott die Welt durch zufällige Entwicklungen schuf, also theistische Evolution wird das genannt. Und mir ist eine Methode aufgefallen, die Bibel bekennt an so vielen Stellen, Gott ist souveräner Erhalter seiner Schöpfung. Die Welt sagt, es ist alles zufällig entstanden, die Evolutionstheorie steckt dahinter. Hier ist nur ein blinder Uhrmacher am Werk, kein Prinzip, kein Schöpfer, keine Liebe, kein Vater. Und was ist denn der Grund, dass es so verlockend klingt oder dass es viele Menschen anzieht? Und ich glaube, das Geheimnis des Tricks ist, dass man sagt, schau nicht genau hin. Denn wenn man genauer hinschauen würde, würde man oft erkennen können, dass es so durch den Zufall nicht funktioniert. Ein Beispiel. Man sagt, der Mensch sieht doch so ähnlich aus wie ein Affe, also stammt der Mensch vom Affen ab. Und das funktioniert nur, solange man nicht ganz genau hinschaut. Und wenn man mal anfangen würde, die alle Unterschiede zu sehen, dann würde man sich fragen, welche Ähnlichkeit hast du nochmal gemeint? Oder meine Tochter kam neulich von der Schule und hat gesagt, so, der Herr Lehrer hat gesagt, die Wale hatten früher mal ein Fell und liefen auf dem Land. Und dann denkst du dir, okay, was willst du da jetzt sagen? Wie gesagt, lass uns doch mal googeln. Und wir haben das recherchiert und haben den Urwal gefunden. Der Urwal sieht aus wie eine kleine Antilope. Also eine Antilope auf vier Beinen. Und dann habe ich sie ermutigt, habe gesagt, geh doch mal zum Lehrer und sag ihm, zeig uns doch mal ein Foto vom Skelett vom Wal. Und meine Meinung ist, ein Wal ist ein Wal und eine Antilope ist eine Antilope. Und das habe ich immer wieder wahrgenommen. Wenn man eigentlich sagt, lass uns doch mal genauer hinschauen, dann bricht das ganze Modell zusammen. Und so ein Beispiel habe ich heute mitgebracht, wo wir genauer hinschauen wollen, das auch passt zu unserem Text, nämlich das Licht. Du, der in Licht sich hüllt wie ein Gewand, sagt uns dieser Psalm. Und er erinnert hier uns natürlich an das, was ganz zu Beginn der Schöpfung geschah. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Was ist Licht überhaupt? Ist es eine Welle oder ein Teilchen? Man weiß heute, dass es beides ist. Alles, was von einem Teilchen stimmt, stimmt auch von Licht. Deswegen nennt man das Licht manchmal auch oder Lichtteilchen als Photonen. Man kann einzelne Teilchen vom Licht generieren und sie sogar zählen. Und doch ist Licht auch eine Welle. Und alles, was von einer Welle gesagt wird, stimmt auch vom Licht. Und so ist Licht in beides, Welle und Teilchen. Wellen kann man nicht zählen zum Beispiel, sondern die werden immer stärker. Oder eben immer schwächer und breiten sich in konzentrischen Kreisen aus. Und dennoch, was sagt uns das aus, wenn Licht beides ist, Welle und Teilchen? Es bleibt weiterhin sehr ungewöhnlich und keiner kann das so richtig erfassen, aber ohne Licht könnte nichts auf dieser Welt funktionieren. Das Licht auf unserer Erde kommt fast vollständig von der Sonne. Und was ist eigentlich dazwischen? 149 Milliarden Kilometer gähnende Leere des Universums. Ein Vakuum, beinahe keine Teilchen. Und obwohl dort fast keine Materie ist, kein Gas, keine Luft, nur eine Schwerelosigkeit, kann sich das Licht von der Sonne bis zu uns über diese Milliarden Kilometer bewegen. Nehmen wir ein anderes Beispiel, der Schall, also wenn ich jetzt spreche, ist auch eine Welle, ihr könnt mich hören. Wenn hier dazwischen ein Vakuum wäre, ich würde sprechen, wo nichts ist, kann kein Schall sich vermehren, können sich keine Wellen durchbewegen. Das Licht kann das. Und das macht es mit einer Lichtgeschwindigkeit. Nichts breitet sich so schnell aus wie Licht. 300.000 Kilometer die Sekunde. Wenn wir hier ein Lichtsignal schicken würden und es könnte im Kreis laufen, 6-mal um die Erde in einer Sekunde. So schnell bewegt sich Licht durch das Vakuum oder durch die Luft. Und nichts kann das Licht bremsen. Es ist unmöglich zu sagen, ich mache dich jetzt langsamer. Licht hat immer die gleiche Geschwindigkeit. Man kann es auch nicht beschleunigen. Aber doch, was passiert, was Interessantes. Überall werden jetzt Glasfaser ausgebaut. Die sind oft Kilometer lang. Und Licht im Glas bewegt sich aber mit einer anderen Geschwindigkeit aufgrund der Brechung. Bewegt es sich dort mit 200.000 Kilometer die Sekunde, also etwa ein Drittel weniger. Jetzt kommt Licht mit 300.000 Kilometer die Sekunde auf so ein Glaskabel, tritt ein, bewegt sich in dem ein Drittel weniger, 200.000 Kilometer die Sekunde. Und wenn es austritt, welche Geschwindigkeit hat es dort? Wieder 300.000. Das heißt, die Geschwindigkeit hat es immer sofort, also ein Atom nach dem Austreten hat es wieder seine Vakuumgeschwindigkeit oder Luftgeschwindigkeit. Und es gibt aber keine Reibung. Also beschleunigt mal auf der Straße und dann sieht man schön, wie schnell das Reifenprofil weggeht durch die Reibung. Das Licht verliert nichts durch Reibung. Die Sache wird noch interessanter. Wie kalt ist es eigentlich im Weltraum, wenn das ganze Licht dorthin durchgeht und ich halte ein Thermometer dran, irgendwo aus der Rakete steige ich aus und halte ein Thermometer dran. Minus 270 Grad Celsius mäßig. Das ist beinahe der absolute Tiefnullpunkt. Also noch 3 Grad kälter und das wäre viel kälter, geht nicht mehr. Aber jetzt bin ich der Astronaut und halte das Thermometer. Was passiert? Werde ich wirklich die 270 messen? minus 270 Grad die absolute Kälte. Nein, ich werde, wenn die Sonne scheint, ziemlich schnell sehr heiß werden. Also ein Astronautenanzug muss 150 Grad aushalten, weil in der Sonne, zum Beispiel auf dem Mond oder eben im Weltall, wenn sie mal aussteigen müssen, was zu reparieren, vielleicht hat jemand solche Clips oder so gesehen, da wird, wenn die Sonne drauf scheint, die ganze Wärme der Sonne sofort auf diesem Schutzanzug von Ihnen drauf und Sie haben sehr schnell sehr hohe Temperaturen bei 100 und mehr Grad Celsius. Warum ist das eigentlich so im Weltall und nicht bei uns? Weil das Weltall keine schützende Atmosphäre besitzt. Nichts reguliert dort die Lichtstrahlung. Es gibt nicht die Ozonschicht und die Gase und das Wasser, so wie das hier auf der Erde ist, was uns so schön das Licht verteilt. Man würde das jetzt hier noch durch das Fenster sehen. Und es ist hell und wärmend und nicht zu heiß und nicht zu kalt, gerade so recht, dass das Leben auf dieser Erde florieren kann. Damit haben wir nur ein ganz kleines Teil vom Licht besprochen. Wir haben zum Beispiel nicht gesprochen über Farben. Wie entstehen eigentlich Farben? Je nachdem, wie schnell das Photon, dieses Lichtteil oder die Lichtwelle hin und her schwingt, sehen wir andere Farben. Zum Beispiel 400 Billionen Schwingungen die Sekunde, das ist eine Zahl mit eine 4 und dann 14 Nullen. So viele Schwingungen pro Sekunde sind es, dann gibt es rotes Licht. Wenn es 750 Billionen Schwingungen sind, ist es violettes Licht. Und dazwischen sind alle anderen Farben. Also man kennt ja vielleicht den Farbkreis also von der Schule, rot und dann kommt orange und dann gelb und dann grün und dann blau und violett. Und unser menschliches Auge kann etwa 1 Million verschiedene Farben wahrnehmen. Es gibt auch Farben, die wir als Menschen nicht sehen können, aber Tiere können sie sehen. Aber wie ist das eigentlich mit dem Sehen an sich? Also wir als Menschen haben da ein eigenes Wunder oder auch alle, viele Wesen, viele Tiere haben hier ein eigenes Wunder von Gott verpasst bekommen, dass wir das Auge besitzen. Das menschliche Auge hat einen Augapfel und hier dringt durch die Linse und die Pupille Licht auf die Netzhaut. Und auf dieser Netzhaut, mit der können wir eben das Licht umwandeln in ein Bild. Dort befinden sich Zellen, mit denen man hell und dunkel sehen kann oder Licht überhaupt wahrnehmen kann. Die nennt man Stäbchen, weil sie aussehen wie Stäbchen. Und davon hat jedes Auge 120 Millionen Stück. Mit denen würden wir aber nur schwarz-weiß sehen. Zusätzlich zu diesen 120 Millionen Stück haben wir noch 6 Millionen sogenannte Zapfen. Die sehen aus wie Zapfen. Und diese wiederum in drei Arten, die unterschiedliche Farben, genauer blau, grün und rot erkennen können. Und aus dem allen generiert das Auge ein Bild, wenn das eine Kamera wäre, mit einer Auflösung von 576 Megapixel. Und diese Information geht durch einen 4 mm dicken Sehkanal, dem Sehnerv, in das Gehirn etwa 5 cm tief hinein, der aus 1 Million eigenständigen Nervenbahnen, also die Nervenbahnen reichen vom Auge, vom Sehnerv bis in das hintere Gehirn hinein und gehen alle so durch, 1 Million Käbelchen sozusagen. Wieder alles ohne Hitze, ohne Reibung und so automatisch, dass ganz viele Dinge, die das Auge macht, durch Reflexe passieren. Ein Gegenstand kommt, eine Fliege, das Augenlid schließt sich, mit einer Reaktionszeit von 0,25 Sekunden. Und das Auge ist so geschaffen, um mal ein paar Beispiele zu geben. Das sind einfach so Fakten, die man sehr schnell findet, wenn man ein Lexikon zum Beispiel aufmacht, die ich hier einfach nur zusammengetragen habe. Ich bin kein Experte für das Auge, kein Experte für das Licht. Ein bisschen kenne ich mich mit Farben aus. Aber betrachten wir zum Beispiel, wenn wir heute Sonntagvormittag die Sonne scheint, ist dieser Raum hier hell oder dunkel? Ist das hier hell oder dunkel? Ich würde sagen, es ist ziemlich hell, die Lampen sind schon ordentlich. Wenn wir aber an einem Sonnentag rausgehen würden, um wie viel Mal ist es draußen heller als in einem Raum wie hier? Es ist ungefähr 10.000 Mal heller. Das glaubt mir wahrscheinlich niemand, weil es fühlt sich so nicht an. Es fühlt sich an wie 10-mal heller, 5-mal heller. Warum? Weil das menschliche Auge so konstruiert ist, dass es exponentielle Änderungen linear verarbeitet. Das ist jetzt kompliziert ausgedrückt. Aber es geht darum, dass das Auge bei viel Licht funktioniert und bei ganz wenig Licht auch noch funktioniert, so dass ich hier zum Beispiel dieses Blatt lesen kann. Und das ist auch so ein Wunderwerk, das geschieht völlig automatisch. Keiner merkt, wenn er die Tür rausgeht, jetzt ist es 10.000 Mal heller an dem Sonntag. Man merkt schon, jetzt scheint die Sonne, jetzt ist Schatten. Das heißt, die Änderungen nehmen wir wahr, ziemlich gut. Wir merken, wenn da hinten jetzt eine Lampe angehen würde, würden wir es oftmals sogar merken, wenn wir mit dem Rücken hierher sitzen. Solche Veränderungen merken wir und gleichzeitig können wir sowohl in ganz schlechter Umgebung, ganz schlecht beleuchtet, relativ viel sehen, wie in ganz heller Umgebung. Und ich habe einfach mal ein paar Fragen mitgebracht, die uns das zeigen sollen, wie kompliziert solche Sachen sind und wir oft so selbstverständlich die behandeln. Zum Beispiel, Könntet ihr jemandem erklären, der blind ist, warum blau eine andere Farbe ist als grün? Ist blau immer blau? Ist grün immer grün? Wir wissen sofort, wenn ich sage, denke dir ein grünes Hemd. Jeder hat ein Bild. Hat jetzt jeder von uns das gleiche Bild von einem grünen Hemd? Oder hat jeder einen anderen Farbton sich vorgestellt? Und völlig selbstverständlich, wir machen uns noch nicht mal drüber Gedanken. Oder eben unsere Reflexe. Das Auge ist ja nicht nur so wie eine Kamera, das ein Bild aufnimmt und dann hängen wir es auf die Wand auf. Sondern da wirft jemand einen Ball oder passt einen Ball und sofort steuern wir alles weiter und wissen ganz genau, und üben das ja auch mit unseren Kindern, dass sie einen Ball fangen und die Koordination der ganzen Sinnesorgane. Oder könnt ihr euch vielleicht eine Farbe vorstellen, die es nicht gibt? Und wir können uns überhaupt nicht vorstellen, wie zum Beispiel eine Fliege sieht, die zwei Augengruppen hat und jedes Auge besteht aus tausenden Einzelaugen. Oder eine Spinne mit 8 Augen. Oder wie sieht eigentlich ein Chamäleon, das nach links mit einem Auge guckt und nach rechts mit dem anderen? Die Schöpfung ist ein unergründlicher Brunnen. Unser Wissen wird niemals endgültig ausschöpfen können. Und wir müssen mit Paulus eingestehen, unser Wissen ist Stückwerk. Es kann aber nicht bedeuten, sich uninteressiert oder zum Beispiel zu sagen, das ist mir zu viel. Also wir werden nur, wenn ein tiefer Brunnen ist und wir wissen, der ist unerschöpflich, kann doch auch das kleinste Kind eine Tasse nehmen und daraus ein Becher voll Wasser füllen. Und ein anderer nimmt einen Eimer und ein dritter hält vielleicht die Wasserpumpe dran. Und wir werden das nicht ausschöpfen können. Aber diese Komplexität der Schöpfung soll uns nicht abschrecken, sondern einladen. Und ich möchte heute, das ist eine Anwendung, uns einladen, in den nächsten Wochen sich ein beliebiges Thema auszusuchen, das uns vielleicht interessiert, beschäftigt. Also ich muss meinen Schwager Waldemar positiv hervorheben. Er hat sich angefangen mit Hühnern zu beschäftigen und er hat mir einmal was erzählt. Und ich habe gedacht, Hühner sind doof. Aber das bis dahin, weil das ist eine ganze Wissenschaft für sich, das ist nur ein Beispiel. Und denken wir an Wasser, Fische, Luft, Erde, Käfer, Haut. Wie funktioniert Verdauung? Das wird uns überraschen, egal welches Thema es ist. Ich habe das noch nie anders erlebt. Wenn man sich beschäftigt, muss man einfach nur am Schluss sagen, welche Weisheit, welche Tiefe. Und das bringt uns zurück zu diesem Schluss. Jemand, der halt sagt, der Wal war mal eine Antilope. Der hat nicht tief genug reingeschaut. Und wenn jemand nicht tief genug reinschaut, dann liegt das ja nicht daran, dass die Fakten nicht bekannt wären. Denn Gott sagt uns, was von Gott erkennbare und ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Wer den Schöpfer in der Schöpfung nicht sieht und nur Zufall erkennt, der macht das ja nur, weil er den Schöpfer nicht sehen will. Man will bewusst nicht genau hinschauen. Und merken wir auch, wie oft wir abgehalten werden, eben genauer hinzuschauen. Das ist genau die Strategie des Satans, weil ich glaube, er spürt das oder ahnt es, dass wenn die Menschen anfangen, genauer hinzuschauen, dann würden sie merken, wie manch ein Gebäude, mit dem man sich die Welt erklärt oder Gott wegerklärt, nicht funktionieren kann. Doch genug der Theorie, lasst uns das befolgen, was uns Psalm 104 sagt. Preise den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist ja groß. Mit Majestät und Pracht bist du bekleidet. Wir wollen gemeinsam beten.